Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Nicht mehr lange, dann ist das Jahr 2022 schon wieder vorbei. Ein Jahr, das zum Teil noch durch die Corona-Pandemie geprägt war, aber nicht mehr so bestimmend wie 2020 und 2021. Wir wollen jetzt mit dem Grafschafter Landrat Uwe Fizek auf das Jahr zurückblicken. Wir sind zu Gast im Kreishaus der Grafschaft Bentheim in Nordhorn. Danke, dass wir hier sein dürfen, Herr Fizek.
Sehr gerne, ich freue mich.
Lassen Sie uns direkt einsteigen in das Jahr 2022, für das Sie sich zu Beginn des Jahres einiges vorgenommen haben. Die Pandemie war Anfang 2022 noch sehr präsent. Wie bewerten Sie im Rückblick die Bewältigung der Pandemie, unter anderem auch natürlich durch die Impfkampagne, die natürlich durch den Landkreis geprägt war?
Ja, das war natürlich eine große Herausforderung, auch 2022. Und wir haben ja insbesondere zu der Bewältigung der Pandemie die sogenannten mobilen Impfteams eingerichtet. Und die mobilen Impfteams haben, glaube ich, hervorragende Arbeit geleistet. Wir hatten dann öffentliche Angebote, zum Beispiel auf dem Vorwärtsplatz, aber auch in der Viernheimer Straße, wo wir auch zusätzliche Impfmöglichkeiten bereitgehalten haben. Und heute kann ich sagen, dass wir, glaube ich, diese Pandemie sehr gut bewältigt haben. Wir haben etwa 75-76% der Bevölkerung erreicht. Das bewegt sich im Landesdurchschnitt. Und wenn ich denn zum Beispiel als Kennzahl auch die derzeitige Situation in der Origio-Klinik sehe, sind wir, glaube ich, auch genau auf dem richtigen Weg.
Der Gesundheitsschutz ist das eine, das Finanzielle ist das andere. Sie haben zu Beginn des Jahres gesagt, Corona wird die finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises verändern. War das jetzt prägnant für das Jahr im Rückblick oder hat sich das in Grenzen gehalten?
Ja, das gehört zu den Überraschungen und ich glaube, ich darf ruhig sagen, zu den positiven Überraschungen. Bis heute hat sich tatsächlich an unseren finanziellen Rahmenbedingungen insofern gar nichts mit großen Einbrüchen gezeigt. Wir haben auch jetzt, wir blicken ja in das Jahr 23 schon hinein, haben wir wieder Rahmenbedingungen, die uns keine unruhigen Nächte verursachen, aber auch in 2022 war es so, dass die finanziellen Verhältnisse für uns nach wie vor die Gestalt hatten, dass wir gut mit unseren finanziellen Ressourcen umgehen konnten. Also es gibt noch keine echten Negativauswirkungen aus der Corona-Pandemie heraus.
Als wäre die Corona-Krise nicht schon genug, kam dann zu Beginn des Jahres auch noch die Ukraine-Krise dazu, also der Krieg und die Auswirkungen dann für uns, nicht direkt im Februar, aber dann später auch. Natürlich sind auch Flüchtlinge in die Grafschaft gekommen. Wie ist der Landkreis damit umgegangen, also die ganze Flüchtlingssituation, Flüchtlingsunterbringung und so weiter?
Man hatte fast den Eindruck, eine Krise löst die nächste ab und ich glaube, es war auch tatsächlich so. Ja, die Ukraine-Krise mit dem fürchterlichen Überfall Putins auf die Ukraine hat uns wochenlang Kopfzerbrechen bis zum heutigen Tage bereitet. Wir sind gestartet damit, dass wir das Kreissportzentrum freigeräumt haben. Freigeräumt, das heißt, tatsächlich mussten wieder die Sportvereine, aber auch die Schulen ein Stück weit diese Situation bewältigen, dass sie nämlich dieses größte Sportzentrum in der Grafschaft nicht zur Verfügung hatten. Wir haben dort in Spitzenzeiten 150 Flüchtlinge untergebracht. Wir haben zunächst mit ehrenamtlichen Akteuren vom DRK, Malteser, DLRG, Johanniter gearbeitet. Das Ganze ist dann später in eine professionelle Struktur dann nur noch mit dem DRK überführt worden. Ja, und wir konnten, wie gesagt, 150 Personen dort unterbringen. Im Schnitt würde ich heute mal so denken, dass wir etwa im Schnitt 90 bis 100 Personen dort untergebracht haben, die dort erst versorgt wurden, längere Zeit dort blieben und dann auf die Gemeinden verteilt worden sind. Wir werden jetzt zum 15.12. diesen Jahres die Notunterkunft schließen, um auch wieder den Vereinen, den Schulen auch die Möglichkeit zu geben, dort im Sportzentrum mit Beginn des Jahres 23 wieder ihren regulären Betrieb durchzuführen.
Würden Sie sagen, dass Sie bei der Flüchtlingsbetreuung durch die Erfahrungen 2015 profitiert haben und da jetzt Dinge besser gelaufen sind als 2015?
Ich würde mal sagen, 2015 sind sie auch gut gelaufen. Auch dort ist die Betreuung, insbesondere auch durch die ehrenamtlichen Strukturen, gut gelaufen. Das war eine enorme Herausforderung. Wenn man jetzt heute die Herausforderung betrachtet, dann konnten wir vieles aus 2015, 2016 tatsächlich auch übernehmen und vieles haben wir aus der Zeit auch gelernt. Das ist zum Beispiel die Betreuung, ich habe gerade vom DRK, aber auch den weiteren Hilfsorganisationen gesprochen. Zum Beispiel ist das auch diese hervorragende Zusammenarbeit mit diesen Organisationen und man hat vieles gelernt, zum Beispiel auch die Verpflegung, die dort durch entsprechende Begleitung aus meiner Sicht gut bereitgestellt wurde oder die medizinische Betreuung. Man muss heute eins feststellen, dass diese Situation heute sich doch auch unterscheidet, dass wir mit den ukrainischen Flüchtlingen Personen haben, die von vornherein auch immer das Ziel hatten, nur für die Zeit der Kriegswirren im eigenen Lande hier zu bleiben und wieder zurück wollten und wollen. Dass das jetzt so einen langen Zeitraum beansprucht, ist für alle hochdramatisch. Aber das Ziel war von vornherein bei diesen Flüchtlingen ein anderes. In 2015, 2016 sind viele der Flüchtlinge auch heute noch hier und haben sich auch zum Teil schon sehr gut integriert.
Machen wir einen harten Schnitt von diesen Themen. Jetzt kommen wir zu den Themen, die Sie voranbringen wollten, wo Sie also agieren konnten. Ihnen war die Digitalisierung der Verwaltung immer ein wichtiges Thema. Auch Digitalisierung in Schulen und damit einhergehend auch Breitbandversorgung und Mobilfunk. Jetzt war Herr Muhle immer hier und hat immer Schecks überbracht. Der war in diesem Jahr nicht so häufig hier. Das können ja zwei Dinge bedeuten. Einmal, es sieht schon gut aus hier, er musste nicht mehr so häufig kommen. Oder ist es irgendwas auf der Strecke geblieben? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, Sie haben ja gerade angesprochen, die verschiedenen Bereiche der Digitalisierung. Ich will sie einmal abarbeiten in der Form, dass ich zunächst auf die Breitbandversorgung eingehe. Wir haben ja immer in klassisch drei Stufen unterschieden. Wir waren zunächst in der Niedergrafschaft. Dann sind wir in einer zweiten Stufe nach Schüttorf und nach Nordhorn, in die Randbereiche Nordhorns gegangen, die unterversorgten Bereiche. Und in der dritten Stufe wieder in der Niedergrafschaft, weil wir die ja weißen bzw. grauen Flecken der ersten Stufe auch noch erledigen wollten. Und wir werden in 2023 die Breitbandversorgung soweit abschließen können. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Erfolg, insbesondere auch der Gesellschaft, die wir dort gemeinsam mit den betroffenen Kommunen eingerichtet haben. Ein weiterer Punkt ist die Digitalisierung an den Schulen. Wir haben den Digitalisierungspakt umgesetzt, mit den Schulen gemeinsam, auch mit Schülern gemeinsam. Ich sage ja immer, die Schüler wissen viel besser Bescheid als wir, mindestens wir, aber auch zum Teil des pädagogischen Personals. Sie wissen, was sie brauchen und das war eine tolle Erfahrung. Wir konnten also auch die Mittel des Digitalisierungspaktes umsetzen und gut verbauen. Und insofern bin ich auch davon überzeugt, wenn es wirklich einmal wieder zu einer Situation kommen sollte, dass wir Schulunterricht von der Schule oder beziehungsweise zu Hause durchführen müssen, dass wir da gut aufgestellt sind. Ein dritter Punkt ist die Mobilfunkversorgung und die Mobilfunkversorgung bereitet mir nach wie vor Bauchschmerzen. Die Mobilfunkversorgung ist etwas, wo wir leider den Vorgaben der EU beziehungsweise die Telekommunikationsunternehmen uns Vorgaben machen, die uns daran hindern, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben einige Projekte, zum Beispiel entsprechende Masten, die wir an den Grenzen zu den Niederlanden aufgestellt haben, die uns auch weiterbringen und die auch entsprechend für Übertragungsmöglichkeiten sorgen. Aber wir haben nach wie vor Lücken in der Grafschaft und die gilt es in den nächsten Jahren aus dem Wege zu räumen. Letzter Punkt zum Thema Digitalisierung, das ist die Verwaltung. Ich glaube, wir haben vieles ans Netz bringen können, was an zusätzlichen Leistungen auch für die Bürger interessant ist. Das schönste Beispiel ist für mich, dass wir schon aktuell jeder Bürger begleiten kann, wo denn sein Bauantrag aktuell sich befindet. Das heißt also, wie ist der Status? Und wir wollen daran weitermachen und werden im nächsten Jahr die digitale Bauantragstellung umsetzen. Und ich glaube, das wird für alle Bauherren, Planer, Architekten ein großer Schritt werden.
Jetzt haben wir schon einen bunten Strauß an Themen gehabt. Auf meinem Zettel sind noch ein paar. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Unter anderem wollen wir gleich noch sprechen über das Thema Schienenpersonennahverkehr bis in die Niederlande und natürlich das Thema, das viele interessiert, das Thema Eissporthalle. Wie geht's damit weiter? Gleich mehr dazu nach einer kurzen Unterbrechung.
Ems Fechtewelle durch den Tag. Das Mittagsgespräch.
Wir sind zu Gast im Kreishaus der Grafschaft Bentheim in Nordhorn, zu Gast bei Uwe Fizek, dem Landrat des Landkreises Grafschaft Bentheim. Und wir sprechen über das abgelaufene Jahr 2022. Ein paar Themen haben wir schon angesprochen, unter anderem Corona, Ukraine-Krise, Digitalisierung. Ein paar Themen haben wir noch hier auf dem Zettel, unter anderem das Thema Schienenpersonennahverkehr. Wir haben ja vor ein paar Tagen die Eröffnung des Bahnhofes in Nordhorn gefeiert. In Nordhorn ist das Thema Bahn zwar jetzt noch nicht komplett vom Tisch, da ist aber jetzt schon vieles gelaufen, im Bahnhofsumfeld passiert noch ein bisschen, aber in der Grafschaft Bentheim passiert in den nächsten Monaten noch einiges. Sie hatten auch vor der Eröffnung des Bahnhofes ein Symposium zum Thema Niedersachsenlinie, das ist ein weiteres Thema, aber erstmal wollen wir sprechen über das Thema Verbindung von Neuenhaus nach Kuhworden. Wie ist da der aktuelle Stand? Da standen ja zum Schluss, haben die Leute gesagt, ein paar Leute auf der Bremse.
Ja, ich lasse mich da auch gerne zitieren in dieser Frage. Ich habe ja mal vom Bummelzug und ICE gesprochen. Also wir sehen uns in der Grafschaft mit der Bentheimer Eisenbahn und den politischen Akteuren als ICE in dieser Frage. Und wir haben in den vergangenen, ja man muss schon sagen, 12 Monaten manches Mal den Eindruck gehabt, dass man in der Landesregierung beziehungsweise im zuständigen Ministerium eher das Bild eines Bummelzuges abgegeben hat. Was meine ich damit? Wir warten auf den sogenannten vorgezogenen Maßnahmebeginn. Das heißt, mal übersetzt gesagt, wenn wir jetzt einen vorgezogenen Maßnahmebeginn bekommen, dann können wir starten. Wir können schon die Planungen, die ja schon weit vorangeschritten sind, wir können sie auch tatsächlich umsetzen. Wir können Bahnübergänge angehen. Wir können auch schon tatsächlich in Ausschreibungen gehen. Aber das ist aktuell ein Risiko, weil das Signal aus Hannover kommen muss, ja, wir sind bereit, eure Bahn auch fortzusetzen, den SBNV auch tatsächlich bis nach Kuhworden fortzusetzen. Und darauf warten wir aktuell. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen, spätestens Anfang des Jahres 2023, dieses Signal auch aus Hannover bekommen werden.
Ist die Umsetzung nur eine Frage der Zeit oder steht das ganze Projekt noch auf der Kippe?
Aus meiner Sicht kann das Projekt nicht auf der Kippe stehen. Es ist etwas, was ja auch vom Vorteil, der errechnet worden ist, vom wirtschaftlichen Vorteil, ganz klar ausgedrückt hat, dass wir hier die Bahn auch fortsetzen müssen, den SBNV fortsetzen müssen, weil er einfach diese Fortsetzung einen großen wirtschaftlichen Vorteil mit sich bringt, unabhängig von touristischen Auswirkungen oder auch Auswirkungen für junge Menschen, die Hochschulen besuchen wollen in Enschede bzw. Groningen. Aus meiner Sicht darf es nicht zur Disposition stehen und wenn ich die Signale richtig deute, ist das auch die feste Überzeugung in Hannover.
Ein anderes Projekt, wo viele Bürgerinnen und Bürger erwartet haben, dass es 2022 umgesetzt wird, ist die Sanierung der Eissporthalle. Und da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2021, als der Bürgerentscheid dazu war. Hören wir uns mal an, was Sie damals dazu gesagt haben.
Und ich habe immer dafür gerade gestanden, dass ich diesen Bürgerentscheid akzeptiere. Akzeptiere einmal mit Blick auf das Szenario, es gibt die notwendige Mehrheit für den Erhalt und die Sanierung. Dann werden wir vom ersten Tag an nach dem Wahltag werden wir starten und die Sanierung umsetzen. Auf der anderen Seite, wenn diese Mehrheiten nicht erreicht werden,
ist es meine ganz persönliche Auffassung, dass das auch ein Bürgerentscheid ist, dem man Rechnung tragen muss. Und das heißt mit anderen Worten, dass dann auch die Eissporthalle entsprechend geschlossen bleibt.
Viele Bürger haben das noch in Erinnerung, was Sie damals gesagt haben, dass Sie am Tag nach der Entscheidung direkt in die Umsetzung gehen. Natürlich kam danach erstmal das Gutachten, aber Ihnen wird vorgeworfen, dass es da Verzögerungen gab. Wie sehen Sie das heute?
Also ich kann überhaupt nicht erkennen, dass dieser Vorwurf der Verzögerung eine Berechtigung hat. Sie haben es gerade erwähnt, wir haben unmittelbar uns im Übrigen unter Beteiligung und Abstimmung mit den Eissportfreunden haben wir uns im Rahmen von Arbeitsgesprächen zusammengesetzt. Es ist eine Arbeitsgruppe gebildet worden und man war einhellig der Auffassung, dass man in so eine Gutachtenerstellung gehen muss. Diese Gutachtenerstellung hat dann gedauert. In der Tat gedauert. Wir alle wissen, wie es auch im technischen Bereich mit der Zurverfügungstellung von Fachkräften aussieht. Aber auch Corona hat dort beim beauftragten Büro Spuren hinterlassen. Aber wir haben dann das Gutachten gehabt. Das Gutachten, es ist ja allen Teilen bekannt, mit drei Varianten, die vorgeschlagen wurden und die berechnet wurden. Diese drei Varianten haben wir unmittelbar in die zuständigen politischen Gremien gebracht, haben analysiert, nochmal seitens der Verwaltung, welche für uns die beste Variante und optimalste Variante ist. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass unmittelbar diese Variante, nämlich der Neubau, in den Kreistag eingebracht wurde. Im Juli diesen Jahres hat der Kreistag grundsätzlich entschieden, eine Neubauvariante durchzuführen, allerdings mit einem Zusatz, der nicht seitens der Verwaltung erstellt wurde, nämlich man möchte sich nochmal ansehen, wie die inzwischen initiierten Petitionen laufen. Und diese Petitionen waren dann Grundlage für eine weitergehende Kreistagssitzung. Und in dieser Kreistagssitzung hat man mit Blick auf die inzwischen entstandenen Preissteigerungen, die gesamte Energiesituation, die wir mit Blick auf den Ukraine-Krieg haben, aber natürlich auch die Baukostensteigerung, hat man insgesamt gesagt, wir wollen diesen Bürgerentscheid wegen der zum Teil doch sehr strukturellen und dramatischen Veränderungen, ich erinnere nochmal an Neubaukosten in Höhe von rund 18 Millionen Euro und an die erheblichen Energiepreissteigerungen, zum Teil das drei- und vierfache gegenüber den bisherigen Werten, hat der Kreistag sich dazu entschlossen, diese Thematik noch einmal dem Bürger im Rahmen eines zweiten Bürgerentscheids vorzulegen.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf, bevor im Kreistag die Entscheidung darüber fällt, wie die Frage formuliert werden soll, die dann den Bürgern spätestens im Februar ja vorgelegt werden soll. Gehen wir davon aus, dass die Frage so angenommen wird vom Kreistag. Sprechen Sie eine Empfehlung aus für die Bürgerinnen und Bürger, wie sie abstimmen sollen, oder haben Sie einen Wunsch?
Nein, ich werde keine Empfehlung aussprechen. Das, was, und dazu stehe ich auch persönlich, ich finde es richtig, und das habe ich auch im Kreistag im November gesagt, ich finde es richtig, dass man diese Entscheidung noch einmal dem Bürger vorlegt, weil sich, ich wiederhole mich, weil sich so vieles verändert hat mit zum Teil sehr, sehr erheblichen Folgen. Und diese Folgen, die betreffen uns, die Grafschaft, auf die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Wenn ich mal an die Baukosten denke und dazugehörige Abschreibungen, aber auch Betriebskosten. Aber ich werde keine Empfehlung aussprechen für den Stimmzettel. Aber ich halte es für richtig, hier noch einmal den Bürger zu befragen.
Ich möchte zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das in diesem Jahr zum ersten Mal Thema in der Grafschaft Bentheim war, und zwar Grundwasserversorgung, Wasserversorgung für die Landwirtschaft, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Da gab es in diesem Jahr eine Entscheidung mit Vorgaben, wann Bürgerinnen und Bürger Wasser entnehmen dürfen. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass das in Zukunft häufiger so sein wird?
Ja, ich glaube, dass man hier tatsächlich sich darauf einstellen muss. Wir haben insgesamt mit Blick auf die Folgen und Konsequenzen aus der Klimakrise heraus erleben wir, und da wird ja immer fein von den Fachleuten zwischen Wetter und Klima unterschieden, wir reden nicht mehr über einen schönen Sommer oder einen verregneten Sommer, sondern wir reden darüber, dass der Trend ein anderer ist, das Klima ein anderes geworden ist. Das lässt sich auch wissenschaftlich belegen und das macht auch hier vor der Grafschaft nicht Halt. Wir werden mit unserem Wasser, und das heißt in dem Fall mit dem Grundwasser, haushalten müssen, anders haushalten müssen. Und das heißt, dass wir auch in der Zukunft, das ist zumindest meine Einschätzung, hier durchaus auch Vorgaben machen müssen, was die Entnahme aus dem Wasserreservoir angeht.
Normalerweise machen wir im Jahresabschlussgespräch auch immer noch einen kurzen Ausblick auf das nächste Jahr. Das machen wir jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nicht. Das holen wir aber nach im kommenden Jahr. Da machen wir einen kleinen Ausblick. Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.